Was für ein spannungsvoller Text, den wir uns heute aus dem Epheserbrief angucken. Ja, wir sind fast am Ende unserer Epheser-Reihe angekommen. Den Epheserbrief abgelegt, da macht Vincent den Deckel drauf. Schließen wir den Epheserbrief ab. Heute also so das vorletzte Mal, dass wir da in die Tiefe eintauchen. Und wir sind in dem Textabschnitt heute drinnen, wo Paulus uns nochmal an eine Sache erinnert, an die wir nicht so oft denken, die wir sehr schnell vergessen. Und das ist, dass ein Leben als Christ ein Kampf ist. Das ist die Beschreibung dieses Textes hier. Also, dass die innige, die liebevolle Beziehung, die ich zu Jesus habe, weil ich mit ihm eins bin und verbunden bin, dass mir das Feinde geschaffen hat. Das ist so die Kernaussage dieses Textes. Und wir schauen uns zwei Sachen an, die Paulus sagt. Als erstes Augen auf. Ja, Augen auf ist immer gut. Und das zweite ist Rüstung an. Rüstung an. Augen auf, da weist Paulus uns eindeutig darauf hin, dass es die Realität eines geistlichen Kampfes gibt. Und als zweites fordert er uns dazu auf, dann bei Rüstung an, dass es so wichtig ist, dass wir uns einkleiden mit der Ausstattung, die Gott für uns bereithält, mit einer göttlichen Ausrüstung. Augen auf und Rüstung an. Und Paulus, er legt los in Epheser 6 ab Vers 10 und schreibt da noch ein letztes. Nun noch ein letztes. Ja, also bevor Paulus so zum Schluss kommt, bündelt er hier nochmal alles und sagt so, hey, jetzt kommt nochmal was richtig, richtig Wichtiges. Lasst euch vom Herrn Kraft geben, lasst euch stärken durch seine gewaltige Macht. Warum ist das so wichtig? Das schreibt er dann zwei Verse später in Vers 12 und sagt dort, denn unser Kampf, der richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Also was Paulus hier sagt, ist Folgendes. All das, was wir uns bisher in diesem Epheserbrief angeguckt haben, so in den letzten Wochen, ne, und vielleicht erinnert ihr euch da noch an manche Predigten besonders, die euch vielleicht in irgendeinem Umstand eures Lebens besonders herausgefordert haben, ja, im Bereich von Familie, im Bereich von Arbeit, im Bereich von irgendwelcher übrig gebliebenen Sünde in unserem Leben. Paulus sagt, all das, was in unserem Leben da passiert in diesen Lebensbereichen, das passiert nicht irgendwie so einfach im luftleeren Raum, ja, sondern dieses veränderte Leben, zu dem Paulus uns einlädt durch Gott selbst, ja, es wäre schön irgendwie, wenn das so unter einer friedlichen Käseglocke abgehen würde, ja, aber so läuft unser Leben nicht ab, sagt Paulus, sondern dieses Leben, das wir als Christen leben, das findet statt unter einem kosmischen, übernatürlichen Konflikt, einem Konflikt zwischen Gut und Böse. Und Paulus beschreibt das so, dass er sagt, auf der einen Seite ist Gott und auf der anderen Seite, da ist der Teufel mit seinen Mitstreitern, den Dämonen. Und das ist so die Situation, die Paulus uns hier aufmalt. Und er will uns sensibilisieren für diese Realität, dass es mehr auf dieser Welt gibt, als wir sehen können. Dass es mehr gibt, als wir sehen können. Und wenn wir diese Situation ausblenden, dass es ein geistliches Leben gibt, dann sagt Paulus sehr eindeutig, dann befinden wir uns in wirklich einer Gefahr. Und ich möchte euch mal ein Bild malen. Ja? Stellt euch mal vor, wir sind ein Team, ja, und wir leben im Wilden Westen, ja, so bei den Cowboys, bei den Indianern. Und wir wollen jetzt ein neues Gebiet einnehmen, ja, und müssen da so ein neues Fort aufbauen und suchen uns also ein paar passende Leute aus, so Bauarbeiter, Zimmermänner, Maurer und so weiter, und schicken die los als Trupp und sagen, hey Leute, hier ist der Bauplan, ja, hier ist das Material, ihr zieht jetzt mal los und baut dort ein neues Fort für uns auf, ja. Und das wäre aber nicht die vollständige Information, wenn wir ihnen jetzt nicht auch sagen würden, übrigens Leute, ihr baut dieses Territorium, dieses neue Fort hier auf in Feindesgebiet. Ja, also stellt euch drauf ein, während ihr baut, wird auf euch geschossen. Ja, also das sind Leute, die werden dieses Gebiet verteidigen wollen. Und dieser Bautrupp wird wahrscheinlich sagen, ja, danke Leute, das ist eine hilfreiche, das ist eine wertvolle Information. Ja, also jetzt wissen wir, dass wir uns hier irgendwie drauf einstellen müssen. Ja, und dass wir in Feindesgebiet sind, ihr schickt uns in den Krieg los. Ja, und das ist die Situation, die Paulus uns hier beschreibt. Paulus sagt, ich will euch die komplette Information geben. Ja, ihr lebt als Christen in einem geistlichen Kampf, im geistlichen Umfeld, wo ihr bekriegt werdet. Und er sagt, ohne dass wir einen Schutz haben, der von Gott kommt, werden wir dort kläglich scheitern und untergehen. Und in unserer Welt, in der wir leben, ich glaube, wir alle, wir haben diese Ahnung, ganz egal, ob Christ oder ob Nicht-Christ, wir haben die Ahnung, dass es in dieser Welt viele Dinge gibt, die ich eigentlich nicht nur rational erklären kann. Ja? Und am besten bringen das in unserer Kultur dann meistens so die Künstler zum Ausdruck. Ja? So die Künstler oft als ein Sprachrohr unseres ganzen Volkes, die beschreiben, was wir manchmal innerlich so spüren und fühlen. Es gab vor einer Zeit eine Band, die hieß Ich und Ich, gibt es mittlerweile nicht mehr, ja, aber sie haben ein Lied gesungen. Ich höre euch da mal ein paar Worte, ein paar Wortfetzen draus, was in diesem Lied vorkommt. Da sagen sie, ich kämpfe gegen die Dämonen, sie sollen nicht bei mir wohnen, sie sollen gehen. Sie doch brechen die Kontrolle, sie machen, was sie wollen, sie verdrehen. Ja, mit anderen Worten drücken die Künstler hier aus. Also es gibt Dinge in meinem Leben, die kann ich nicht erklären. Ja, die sind einfach übernatürlich. Und dann gibt es viele Menschen, die sagen, ja, wenn sowas in unserem Leben passiert, wie jetzt zum Beispiel ein Terroranschlag, ja, das ist ein teuflischer, das ist ein diabolischer Angriff. Ja, also wir nehmen wahr, auch ganz viele Menschen, die nicht in der Verbindung mit Gott leben, da steckt eine Gewalt, da steckt eine Macht dahinter, die kann ich menschlich gesehen gar nicht erklären. Und genau das ist eigentlich die Situation, die Paulus hier an dieser Textstelle im Epheserbrief beschreibt. Das deckt sich total mit der Bibel. Ja? Also es gibt Situationen in unserem Leben, die kann ich nicht rational erklären. Und Paulus schreibt in Vers 11, das sind heimtückische Angriffe des Teufels. Und das klingt echt fies, ja. Und das ist es auch. Das sind Angriffe, mit denen er vorhat, Menschen kaputt zu machen, zu Fall zu bringen. Ja, und wenn wir diesen geistlichen Kampf, den Paulus beschreibt, nicht real vor Augen haben, sagt Paulus, ja, dann seid ihr echt in tödlicher Gefahr. Jemand, der das vor vielen Jahren schon kommentiert hat, das ist ein Theologe, der heißt Martin Lloyd-Jones und der hat mal Folgendes gesagt, zitiere ihn gerade hier. Er sagt, ich bin mir sicher, dass eine der Hauptursachen für den schlechten Zustand der heutigen Gemeinde darin liegt, dass der Teufel vergessen wird. Alles wird ganz menschlich uns selbst zugeschrieben. Wir kennen diese große objektive Tatsache, das Wesen und die Existenz des Teufels, den Feind, den Ankläger und seine feurigen Pfeile nicht. Ja, mir fällt was auf, wenn ich besonders so im Gespräch, im Austausch bin, mal mit Christen aus anderen Kontinenten, aus anderen Ländern, dann sagen sie ganz oft, ihr Christen im Westen, und sie meinen das gar nicht vorwurfsvoll, sondern sie stellen es oft einfach nur fest, ja, ihr Christen im Westen, ihr glaubt theoretisch an den Teufel, aber eigentlich regiert eure Vernunft. Ja, und das sollte uns nachdenklich machen, das sollte in uns was wachrütteln, wenn ganz viele Christen von anderen Teilen auf dieser Welt die gleiche Aussage über Christen in Europa treffen, dass sie eigentlich nicht diesen geistlichen Kampf so real vor Augen haben, sondern vieles eben versucht wird, einfach mit dem Verstand zu lösen. Und was Paulus hier so auf den Punkt bringen will als Anwendung für unser Leben ist, dass er sagt, Leute, macht euch in eurem ganzen Leben einfach klar, dass ihr bedroht werdet. Ja? Und das betrifft eure Gebete, das betrifft eure ganz normale Alltagsführung, dass geistliche Mächte da sind, die euch zu Fall bringen wollen, die euch zerstören wollen. Und ich bin mir ganz sicher, dass er das vorhat mit unseren Gemeinden und Kirchen. Und deswegen ein ganz herzliches Dankeschön an jeden Einzelnen, der immer wieder für unsere Gemeinde um geistlichen Schutz einfach mitbetet, weil wir das so arg brauchen. Und darüber hinaus will der Teufel aber auch zerstören unsere Ehen, unsere Freundschaften, unsere von Gott gegebenen Lebensziele, die er uns vielleicht in unser Leben gesprochen hat, das sollen wir tun. Und vor allem will er zerstören unsere liebevolle Beziehung zu Gott selbst. Ja, wenn er das zerstören kann, dann ist alles gut für ihn. Dann ist alles gut. Und genau hier an dieser Stelle, da tobt dieser geistliche Kampf, den Paulus beschreibt. Und wenn wir unseren Gegner nicht ernst nehmen oder wenn wir ihn sogar verleugnen, dann werden wir verlieren. Dann werden wir definitiv verlieren. Und deshalb sagt Paulus ganz klar, Leute, Augen auf. Ja, seid wachsam, sonst könnt ihr in diesem Kampf nicht bestehen. Wie können wir aber bestehen? Punkt Nummer zwei, die Antwort, die Paulus uns gibt, ist Rüstung an. Ja? Und er sagt in Vers 13, zieht die ganze Waffenrüstung Gott, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. Ja, dass ihr am Ende stehen bleiben könnt und nicht umfallt. Und das Wort, das Paulus hier gebraucht, es steht für die komplette Vollwappnung eines römischen Fußsoldaten. Ja, ich habe mich die Woche auf die Suche gemacht nach so einer römischen Schutzausrüstung. Ehrlich gesagt war sie mir zu teuer für meinen Requisitenschrank, ja, 1000 Euro auszugeben. Deswegen beschreibe ich euch das jetzt so ein bisschen. Ja. Es geht um Folgendes. Paulus sagt, wir brauchen eine Ausrüstung, die uns schützt. Ja, so unser Körper blank, der reicht nicht. Wir brauchen was, damit wir geschützt sind vor den Angriffen des Teufels. Wir brauchen eine Waffenrüstung Gottes. Und bevor wir jetzt gleich diese Waffenrüstung uns in ein paar Teilen anschauen, will ich aber eine Sache nochmal ganz dick und fett unterstreichen, dass wir uns die klar machen. Und zwar ist das, dass Jesus Christus durch seinen Tod am Kreuz den Teufel ein für alle Mal besiegt hat. Ja? Das liegt durch den Tod von Jesus Christus der Bibel. Ja? Der Teufel ist besiegt durch den Tod von Jesus Christus. Und gleichzeitig sagt das Neue Testament an unterschiedlichen Stellen, unter anderem im 1. Petrusbrief 5, Vers 8, dass bis Jesus aber ein zweites Mal auf diese Erde kommen wird, der Teufel umhergeht auf dieser Welt wie ein brüllender Löwe. Petrus, der Freund von Jesus, er schreibt, seid besonnen, seid wachsam. Euer Feind, der Teufel, streift umher wie ein brüllender Löwe, immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Mal ein Beispiel aus der Fußballwelt. Ja, wenn ein Fußballteam in der 85. Minute 5:0 hinten liegt, dann fangen sie an zu faulen und unfair zu spielen und zu kämpfen und zu zerstören und den Gegner kaputt zu machen. Warum? Weil sie wissen, sie haben keine Chance mehr, dieses Spiel zu gewinnen. Und das ist die Situation des Teufels. Er weiß, er ist besiegt. Er weiß, er ist Gott sowas von haushoch unterlegen. Er hat keine Chance mehr. Und in der Kürze der Zeit, die ihm noch bleibt, bis Jesus ein zweites Mal kommt, versucht er kaputt zu machen und zu verschlingen, was noch geht. Und Paulus sagt hier, um gegen diesen brüllenden Löwen zu bestehen, da kämpfen wir nicht gegen Fleisch und Blut. Ja, also dein Feind, dein ultimativer Feind in deinem Leben, das ist nicht irgendein anderer Mensch, sagt Paulus, sondern es sind Mächte und Gewalten, die du mit deinem Auge gar nicht sehen kannst. Und es gibt eine Rüstung, für genau diesen geistlichen Kampf. Es gibt eine Rüstung, die Gott für uns hat, die Christus für uns bereit hat. Ja? Wir ziehen also die Waffenrüstung an, die Jesus selbst getragen hat, um gegen den Teufel zu siegen. Wir tragen die Rüstung von Jesus. Und was das genau bedeutet, das möchte ich mir mit euch jetzt gemeinsam anschauen, wenn wir ein paar von diesen Ausrüstungsgegenständen uns jetzt anschauen. Ja? Es gibt 6 von diesen Ausrüstungsgegenständen, 5 zur Verteidigung, 1 zum Angriff. Und damit die Predigt heute jetzt nicht so komplett ausufert, nehme ich 3 heute dran. Und nächste Woche macht Vincent dann die Fortführung und dann haben wir danach das komplette Bild, woraus diese komplette Waffenrüstung bestehen wird. Zunächst mal folgendes, Vers 14, legt den Brustpanzer der Gerechtigkeit an. Und dann Vers 17, setzt den Helm der Rettung, oder manche älteren Übersetzungen sagen auch, setzt den Helm des Heils auf. Ja, der Brustpanzer an der Brust ist sowas Ähnliches wie eine kugelsichere Weste gewesen für den römischen Soldaten. Ja, war sozusagen der Ausrüstungsgegenstand, der deine Lebensversicherung war, weil er dich schützen sollte, dass halt deine inneren Organe nicht getroffen wurden. Ja, hast vielleicht mal einen Pfeil, einen Schuss irgendwie abbekommen am Arm. Ja, dadurch warst du nicht geschützt durch den Brustpanzer, aber das war nicht so lebensbedrohlich, wie wenn dir ein Pfeil abgefeuert wurde auf dein Herz drauf halt. Ja, das war sozusagen der Schutz, der vor dir war. Deine kugelsichere Weste. Ja, so ziehen Soldaten heute auch in den Krieg. Jeder Polizist im Einsatz hat eine kugelsichere Weste. Das ist mit diesem Brustpanzer gemeint. Und der Helm, hey, das war so ein brutal schwerer Zylinder aus Eisen, aus Bronze. Mit den Waffen damals bist du da einfach nicht durchgedrungen. Ja? Also der war so dick, da konntest du drauf rumhämmern mit deinem Schwert oder sonst was. Der war kaum zu zerstören. Brustpanzer und Helm. Das beschreibt Paulus. Und das Spannende ist, dass er anscheinend sich zurückbezieht auf das Alte Testament, auf Jesaja 59, Jesaja 59, Vers 17. Da heißt es, er legte Gerechtigkeit an wie einen Panzer und setzte den Helm des Heils auf sein Haupt. Also da wird ein Retter angekündigt, ein Retter verheißen, der Folgendes macht, der zieht einen Panzer an der Gerechtigkeit und den Helm des Heils. Und wenn wir das lesen hier, dann klingelt es bei uns, ja, dann wissen wir, wer dieser Retter aus Jesaja 59 ist. Na klar ist da die Rede von Jesus. Jesus, er hat den Brustpanzer der Gerechtigkeit getragen und er hat den Helm des Heils aufgesetzt, weil er das Leben für uns gelebt hat in perfekter Gerechtigkeit, das wir hätten leben sollen. Das heißt, wir tragen seine Rüstung, ja, seinen Brustpanzer und seinen Helm, wenn wir darauf vertrauen, dass wir durch die Verbindung zu Jesus die ganze Gerechtigkeit von Jesus auf uns übertragen bekommen. Darum geht's hier. Das reine, das moralische, das absolut perfekte Leben, das Jesus gelebt hat, sein ganzes Wesen wird auf uns übertragen in dem Tausch der Gerechtigkeit. Und das ist unser Schutzpanzer. Das ist unser Schutzhelm. Das ist das, wodurch wir in diesem geistlichen Kampf bestehen können. Wenn ich an Jesus glaube, dann ist nämlich seine Gerechtigkeit plötzlich meine Gerechtigkeit. Dann ist seine Reinheit meine Reinheit. Und dann ist seine Schutzausrüstung meine Schutzausrüstung. Und ihr Lieben, diese Schutzausrüstung, Die brauchen wir echt, wenn der Teufel mal wieder in seine Rolle als Ankläger schlüpft und uns, dich ganz konkret, emotional niederdrücken will, dich irgendwie fertig machen will, weil er deine ganze Schuld, dein ganzes Versagen auf den Tisch legt, dich bei Gott anklagt. Und wenn er das tut, dann gibt er dir vielleicht diese Lüge ins Herz und sagt, ja, vielleicht hat Gott dich ja schon verstoßen. Vielleicht geht es ja gar nicht mehr mit dir weiter bei Gott, bei all dem, was du ständig in deinem Leben dir an Sünden erlaubst. Und er quält dich, der Teufel quält dich mit Schuldgefühlen. Das ist die Taktik, das ist eine Taktik des Teufels. Ja, er quält dich mit Schuldgefühlen, macht er so clever, ist derjenige, der dich anklagt und dir sagt, vor Gott, da brauchst du so nicht hinkommen. Was ist dann dein Schutz? Was ist deine Schutzausrüstung? Deine Schutzausrüstung ist der Brustpanzer der Gerechtigkeit und der Helm des Heils. Weil du daran glaubst, dass das, was Jesus für dich errungen hat, die vollständige Bezahlung bei Gott, dass sie dir angerechnet wird. Und dass du nichts machen kannst, was dich vor Gott jetzt noch reiner und noch heiliger macht, sondern das, was Jesus für dich errungen hat, das gilt für dich. Du bist ein Sünder, ja, aber du bist ein begnadigter, ein angenommener Sünder von Gott, wenn du mit Jesus lebst. Und die Bibel sagt, du bist sein geliebter Sohn, du bist seine geliebte Tochter. Und das ist der Schutz, den wir in diesem geistlichen Kampf brauchen. Wir schauen uns den nächsten Ausrüstungsgegenstand an. Paulus nennt ihn in Vers 16 und sagt, zusätzlich zu all dem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr jeden Brandpfeil unschädlich machen könnt, den der Böse gegen euch abschießt. Ja, der Schild hier, 1,20 Meter mal 25 Soldaten, ey, das war ein Apparat von Schild, 1,20 Meter mal 75 Zentimeter groß, ja, da hinten mit so einer Lederlasche dran, dass du dieses schwere Teil tragen konntest und musstest. Doppelte Holzschicht, außen überzogen mit Leder, mit Fell. Und der Sinn des Ganzen war natürlich, dass du den benutzt hast, um Pfeile, die auf dich geschossen wurden, abzuwehren. Ganz besonders Brandpfeile wurden im Krieg da besonders gerne benutzt. Die konntest du abwehren mit diesem Teil vor dir, konntest dich dahinter verstecken, konntest diese Pfeile vielleicht sogar auslöschen. Und auch da gibt es einen interessanten Rückbezug auf das Alte Testament, den Paulus vielleicht hier vor Augen hatte, wissen wir nicht ganz genau. In Sprüche 30, Vers 5, da heißt es auf jeden Fall, er ist ein Schild denen, die auf ihn vertrauen. Jesus Christus, unser guter Gott, er ist ein Schild denen, die auf ihn vertrauen. Ja, und auch hier ist meine Frage an dich, wer ist denn unter diesem Schild Gottes geflüchtet vor so langer Zeit? Auch das war natürlich Jesus Christus. So viele von euch haben diese Szene vor Augen. Ja, vorhin haben wir das im Gebet gemeinsam gehört vom Sebastian im Garten Gethsemane, wo Jesus kurz vor seinem Tod steht und diesen unfassbar schweren Kampf kämpft, und innerlich garantiert er attackiert wurde mit diesen Anfragen, ja, ist Gott denn wirklich gut? Ja, ist es denn wirklich das Allerbeste, seinen Willen zu tun? Will ich wirklich freiwillig an dieses Kreuz gehen, diesen schweren Weg gehen? Da war Jesus mitten im Kampf und er hat diesen fetten Schild des Glaubens ergriffen, ja, in diesen notvollen Umständen, in denen er war. Und er hat gekämpft und er hat gewonnen, hey. Und durch seine Auferstehung sind all diese Brandpfeile des Teufels abgewehrt worden, ja, um unseretwillen, wegen dir, wegen mir. Und wir können garantiert jetzt nicht alle Strategien des Teufels durchgehen, aber ich möchte euch gerne mal einen Buchtipp geben, weil ich finde das wirklich lesenswert zu diesem Thema. Ist von C.S. Lewis geschrieben, in der teuflischen Situation im Zweiten Weltkrieg 1942, Dienstanweisungen an einen Unterteufel. Das ist in Romanform so sehr narrativ geschrieben, dass es um eine Person geht, den Unterteufel Wormwood, und der soll von seinem Onkel jetzt lernen, wie er seinen, in Anführungsstrichen, Patienten, also seinen Menschen, den er quälen soll, dazu verführen kann, ganz viele Sünden zu begehen. Und es ist sehr perfide aufgezogen, wie der Teufel manchmal in unserem Leben andere Menschen benutzt, um uns auf die Palme zu bringen und unsere sündige Verhaltensweisen so richtig fett zu unterstreichen. Eine echte Leseempfehlung, wenn das ein Thema ist, wo du vielleicht noch ein bisschen mehr Wissen haben möchtest. Aber eine Taktik vom Teufel in unserem geistlichen Kampf, die ist ganz sicher gut vor Augen zu haben. Es sind die besonders harten Zeiten unseres Lebens. Gerade dann, wenn es irgendwie gerade so diese Lüge am Leben kommt und nicht so gut läuft, dass der Teufel uns so diese Lüge einflüstert, du kannst Gott nicht vertrauen. Ja, du kannst seiner Güte nicht vertrauen. Und dass er uns dann Sätze ins Ohr einflüstert wie, ja, schau dir doch einfach nur dein Leben an. Hast du ja den Beweis hier, dass es Gott nicht gut mit dir meint. Ja, so viele Menschen, die um dich herum sind, die glauben nicht an Gott und denen geht's super gut und du glaubst an Gott und dir geht's super schlecht. Ja? Glaubst du wirklich, dass es Gott gut mit dir meint? Du kannst Gott nicht vertrauen. Und der Teufel, er versucht uns durch diese Lügen ins Zweifeln zu bringen. Und dann gibt es noch einen anderen heimtückischen Pfeil des Teufels. Und das ist die Lüge, dass wir das wahre, das schöne, erfüllende Leben dann bekommen, wenn wir ohne Gott leben. Und hey, das ist die Lüge, die ist schon so alt, wie diese Welt alt ist. Ne? Brauchst du nur die Bibel auf der ersten Seite aufschlagen. Das ist die Lüge, die also funktioniert hat bei Adam und Eva. Wenn ihr Gott nicht gehorcht, dann geht's euch richtig gut. Das, wonach ihr euch wirklich sehnt, das bekommt ihr dann, wenn ihr Gott ungehorsam seid, wenn ihr Gottes Willen nicht tut. Und der Teufel, er will nichts anderes, als uns dazu zu verführen, dass wir auf Gottes Gebote pfeifen und unseren eigenen Weg gehen. Und die ganze Bibel ist voller Warnungen, wie unser Leben aussehen wird, wenn wir das tun. Ja, wenn wir den Versuchungen des Teufels auf den Leim gehen. Und das Fiese ist, zuerst versucht uns der Teufel und will uns in die Falle locken in all diesen Gebieten und dann habe ich gesündigt und dann ist es der gleiche Teufel, der mich dafür anklagt vor Gott. Also das ist seine Strategie. Er will eine Schlinge um meinen Fuß legen, dass ich sündige und dann klagt er mich dafür auch noch bei Gott an, dass ich sozusagen das gemacht habe, was er eigentlich von mir wollte. Und das Ziel, das wir haben, das beschreibt Paulus hier, das ist mit dem Schild des Glaubens, dass uns diese Brandpfeile nicht erwischen, sondern dass wir sie abwehren. Und da hilft nur eins, ja, wir müssen diesen Schild des Glaubens benutzen. Ne? Jesus hat ihn auf den Weg zum Kreuz ergriffen und hat ihn benutzt. Und er hat uns dadurch gezeigt, mitten in der Finsternis, mitten in der Dunkelheit, in den schwierigsten Umständen des Lebens, Gott ist gut. Gott ist vertrauenswürdig. Ich kann ihm vertrauen, weil er es gut meint. Und nur weil Jesus auf diesem Weg zum Kreuz gehorsam war, weiß ich, dass ich das Beste im Leben nicht verpassen werde. Ich sag's nochmal. Nur weil ich weiß, dass Jesus auf dem Weg zum Kreuz gehorsam war, weiß ich, dass ich das Beste im Leben nicht verpassen werde. Das Beste im Leben als Christ für dich, das kommt noch. Ja, das Beste in deinem Leben, das wird es sein, eines Tages in dein ewiges Zuhause zu kommen und mit Gott zusammen zu leben und zu wohnen. Ja? Das Beste, das kommt noch. Es ist nicht auf dieser Welt hier zu finden und abzuholen, sondern es ist die Beziehung zu Gott selbst, die einfach weitergehen wird. Im nächsten Leben, in der Ewigkeit, beim Himmel, bei unserem himmlischen Vater. Genau, ich bündle all das nochmal zusammen. Ich komme langsam zum Ende. Nächste Woche geht es dann hier spannend weiter. Ich hoffe, ihr seid spannungsgeladen wie ich. Dass wir die ganze Vollausrüstung brauchen. Ja, also Paulus sagt, es gibt einen geistlichen Kampf und den dürfen wir nicht ignorieren, den dürfen wir nicht leugnen. Es gibt einen Feind, der umhergeht wie ein brüllender Löwe und wir sollten ihn nicht unterschätzen. Ja? Paulus sagt, sei wachsam. Das ist ein Weckruf von ihm. Sei wachsam. Ja? Nicht die Augen zumachen vor dieser geistlichen Realität, sondern Augen auf. Und wir sollen mit offenen Augen als Christen auf dieser Welt umhergehen. Brauchen keine Angst haben. Der Feind ist besiegt, ja, aber er hat ein Interesse daran, uns zu Fall zu bringen. Und Paulus sagt dann noch was Ermutigendes in Vers 13, das will ich jetzt auch nochmal hier rausziehen aus dem Bibeltext. Da sagt er, deshalb greift zu allen Waffen, ja, deswegen brauchen wir die anderen drei auch noch, nicht nur ein paar Waffen, sondern greift zu allen Waffen, die Gott für euch bereithält. Und wenn dann der Tag kommt, an dem die Mächte des Bösen angreifen, dann seid ihr ausgerüstet. Dann seid ihr gerüstet und könnt euch ihnen entgegenstellen. Ja, also wir werden dann ready sein, wenn diese Angriffe kommen, wenn wir diese Rüstung tragen. Ihr werdet erfolgreich kämpfen und am Ende als Sieger dastehen. Ja, ihr werdet erfolgreich kämpfen und am Ende als Sieger dastehen. Kein Grund zur Verunsicherung, kein Grund zur Angst. Wir müssen uns ausrüsten, aber es gibt Grund zur Hoffnung, dass wir bestehen werden, dass wir siegen werden am Ende. Und gleichzeitig sagt Paulus, es gibt aber Situationen in unserem Leben, es wird Tage geben, Wochen, Monate, wo wir in besonderer Weise angegriffen werden. Und das ist ein Weckruf von Paulus an uns alle. Nehmt diese geistliche Realität wahr, wir sind in Feindesgebiet. Ja, wie vorhin diese Bauleute, die in ein Feindesgebiet geschickt wurden, um ein Fort zu bauen. Das ist unser Zustand, das ist unser Umstand. Wir sind bedroht. Und dann ist aber die Frage, ja, was ist dann aber unsere Hoffnung und was ist unser Schutz? Ja, und die Antwort ist, das, was Paulus hier beschreibt, es ist die Rüstung des Evangeliums. Es ist die Rüstung des Evangeliums. Das, was wir durch den Epheserbrief die letzten Monate durchgepredigt haben, wir sind in Christus. Das ist unser Schutz. Ja? Wir sind nicht diejenigen, die selbst kämpfen sollen, sondern wir sollen uns Jesus selbst anziehen und er ist unser Schutzpanzer in diesem geistlichen Kampf und wir brauchen ihn aber, weil er unsere Rüstung ist. Und das Gute ist, wir wissen, er hat gewonnen und er hat am Ende über den Teufel triumphiert. Das ist das, was Jesus schon für uns errungen hat und was wir uns anziehen dürfen. Es gibt jemanden, der hat das in sehr alten Worten ausgedrückt, weil er schon vor vielen hunderten Jahren gelebt hat, aber er trifft mal wieder den Nagel auf den Kopf und deswegen zitiere ich ihn hier, das ist Martin Luther und er hat das auch vertonen lassen in einem Lied, das heißt, eine feste Burg ist unser Gott. Eine feste Burg ist unser Gott, da heißt es in der zweiten Strophe und damit ende ich jetzt mit der Predigt. Mit unserer Macht ist nichts getan, wir sind gar bald verloren. Es streit für uns der rechte Mann, den Gott hat selbst erkoren. Fragst du, wer der ist? Er heißt Jesus Christ, der Herr Zebaoth, und ist kein anderer Gott. Das Feld muss er behalten. Ihr Lieben, Augen auf, Rüstung an. Amen.